Wir kommen direkt zur Predigt und auch in der Predigt wird es um Lieder gehen. Einmal den. Es geht heute um alte und neue Lieder und den Text aus Philipper 2, die Verse 1 bis 11, den ich im Laufe der Predigt auch mit uns lesen werde. Wer von euch kennt denn aus der griechischen Mythologie so manche Sagen von den Sirenen? Wer hat da schon mal was gehört? Also nicht von den Blaulicht-Sirenen der Feuerwehr oder Polizei, sondern Sirenen als Fabelwesen, als Mischwesen, als Halbfrau, als Halbgreifvogel. Diese Sirenen, die waren wohl recht hübsch, aber eigentlich war ihr Aussehen nebensächlich. Sondern was wichtig ist bei diesen Sirenen, sie waren in diesen Erzählungen aus der griechischen Mythologie eine Gefahr für Seefahrer. In den Erzählungen ist es so, wenn Seefahrer unterwegs waren und wenn sie dann an den Sirenen, die auf den Felsen waren, vorbeigekommen sind, immer dann wurde es ganz brenzlig in der Geschichte. Denn diese Sirenen, sie haben eine Geheimwaffe gehabt. Und das war ihr Gesang. Die Art und Weise, wie sie singen, das war so einnehmend, dass es die Seefahrer besessen machte und sie eigentlich ihr Leben aufgegeben haben, dass sie alles getan haben, dass sie so fasziniert waren, dass sie einfach ins Wasser gesprungen sind und dann ertrunken sind. Man wusste also immer bei diesen griechischen Sagen, wenn die Sirenen anfingen zu singen, dann ist die Geschichte bald vorbei, aufgrund der Macht ihrer Lieder. Und in einer der bekanntesten griechischen Geschichten, in der Odyssee von Homer, da fährt Odysseus mit seinen tapferen Helden zur See. Aber bevor er dann auf der Fahrt an eine Stelle mit den Sirenen kommt, da bekommt er einen Rat und er wird gewarnt. Er weiß, bei den Sirenen, da wird es gefährlich. Und deshalb macht er Folgendes, sie binden sich als Schiffsmannschaft gemeinsam an den Mast in der Mitte des Schiffes, damit egal, was das Lied der Sirenen mit dem Einzelnen macht, man kann nicht weg, man ist festgebunden, bis man an den Sirenen vorbeigefahren ist. Und tatsächlich, so überlebt Odysseus mit seiner Mannschaft dieses Manöver vorbei an den Sirenen. Ich erzähle uns diese alte Sage, weil sie etwas sehr Wahres deutlich macht. Sie macht nicht nur deutlich, dass die Seefahrt gefährlich sein kann, was, glaube ich, damals so eher der Zweck der Erzählung war, sondern sie macht deutlich, es gibt Lieder, die gefährlich sind. Und auch in unserer Zeit gibt es ein gefährliches Lied. Das geht nicht von Fabelwesen aus, aber es prägt doch unsere Kultur. Und dieses Lied, das ich meine, es lautet, Spannungsbogen aufbauen. Dieses Lied lautet, es geht um dich. Es dreht sich alles nur um dich. Achte auf dich. Wer diesem Lied folgt, wer sich diesem Einfluss des Liedes aussetzt, der wird erleben, dass es einen so starken Einfluss auf das eigene Leben nehmen kann, dass man Opfer bringt, die man eigentlich nie bereit wäre zu geben. So wie die Seefahrer sich ja auch kopflos ins Wasser gestürzt haben, obwohl sie wussten, dass sie gar nicht gut schwimmen können. Dieses Lied kann Leben zerstören, wenn man davon gepackt wird und wenn es einen vereinnahmt. Und ich glaube, wir hören immer wieder diese Sätze von diesem Lied. Achte auf dich. Schau, dass dir niemand zu sehr in dein Leben reinredet oder dich in Beschlag nimmt. Achte auf deine Bedürfnisse. Achte darauf, was brauchst du? Und wenn dir was zu viel wird, wenn dich etwas unterdrückt, dann lass es weg, dann geh dazu auf Distanz. Es geht doch darum, dass du einen inneren Frieden hast mit allem. Lass es dir gut gehen. Lass dich nicht von etwas einkerkern und zieh klare Grenzen. Ich glaube, das ist die Melodie unserer Zeit. Und wir merken, ja, dieses Lied, das prägt sich stark ein. Das ist einem nicht unbekannt. Ich glaube, wir, vielleicht mehr noch die jüngere Generation von mir abwärts, hat einen starken Fokus auf sich selbst, auf die eigenen Bedürfnisse. Und wir sind so gut da drin, zu sagen, was wir brauchen. Wir sind wirklich gut darin, auf uns selbst zu achten. Und das ist ja auch der Inhalt so vieler Popsongs aus den Charts, wo wir merken, es dreht sich alles nur um dich. Werde groß, drück deine Gefühle aus, sei unabhängig, lebe unbestimmt, sei einfach du selbst, lass dir von niemandem etwas vorschreiben und entfalte dich ganz frei. Das hören wir Tag ein, Tag aus, egal ob in Liedern oder im Fernsehen. Das ist das Paradigma unserer Zeit. Achte auf dich und bring dich selbst groß raus. Und wir merken leider dabei selten, dass dieses neue Lied, achte auf dich, dass dieses Lied doch auch seine Opfer mit sich bringt. Unser Umfeld, dein Umfeld, mein Umfeld, es leidet darunter, wenn wir so sehr auf uns achten. Wir können zwar gut sagen, was wir brauchen, was einen stresst und was einem zu viel wird, aber zugleich erleben wir, dass viele Menschen immer weniger bereit sind, auf etwas zu verzichten und die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und ja, natürlich weiß ich, dass es sehr viel Positives gibt, was sich in der Entwicklung unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten getan hat. Ich bin froh über die Freiheiten, in der wir leben dürfen und über die vielen Rechte und Grundrechte, die hart und mit vielen Opfern auch errungen wurden und für die Menschen eingestanden sind, damit wir sie haben. Dass es heutzutage wirklich auch normal ist, Grenzen zu ziehen und sich seiner Bedürfnisse überhaupt bewusst zu sein. Ich glaube, keiner von uns will zurück in die Zeit vor 300 Jahren, wo noch ganz andere Sitten geherrscht und Lieder erklungen sind, wo man einfach tun musste, was andere einem gesagt haben. Ja, wir dürfen dankbar sein. Und trotzdem gucken wir vielleicht auf Generationen vor uns zurück und denken, wow, also die Menschen früher, die haben sich ja nur aufgeopfert. Die haben nach unserem heutigen Verständnis, die haben doch gar nicht richtig gelebt. Nicht so zentral für sich. Die haben sich einfach nur für andere und das, was von ihnen erwartet wurde, aufgerieben. Wir sind heute schnell dabei und sagen, das brauche ich, das möchte ich haben, das ist mein Bedürfnis. Aber wenn es dann darum geht, was der andere braucht und dass es mich in meinem eigenen Wohlbefinden doch stärker herausfordert und ja auch was von meiner Zeit in Anspruch nimmt, dann hören wir auf. Dann grenzen wir uns ab. Und das Lied in dieser Welt, das hat einen Rhythmus, der uns unterbewusst etwas mitgeben will. Und zwar, weil ich Folgendes brauche, solltest du das tun. Weil ich Zeit für mich brauche, weil ich mir Lob und Anerkennung wünsche, deshalb solltest du mir das jetzt geben oder danach handeln, damit ich mich gut fühle. Ich glaube, das ist so ein unterbewusster Rhythmus, der da mitschwingt, der sich auswirkt. Aber die Folge davon ist, wo wir das nicht bekommen, wo wir frustriert sind und unsere Bedürfnisse nicht gestillt sind, sei es in Beziehungen, Freundschaften oder Familien oder auch im Zusammenhalt einer Gemeinde, dass es da auseinandergehen kann oder zerbrechen kann. Wir wissen zwar, was wir brauchen, aber wir sind selten bereit, dafür auf etwas zu verzichten und enttäuscht, wenn der andere es uns nicht gibt. Und so müssen wir feststellen, nur weil man die eigenen Bedürfnisse kennt, ist damit noch lange nicht alles erledigt. Sondern wir brauchen eine Ressource, wir brauchen eine Fähigkeit, eine Kraftquelle, um über unsere eigenen Bedürfnisse hinauszugehen, um sie zurückzustellen oder sogar gänzlich darauf zu verzichten. Irgendwie müssen wir damit umgehen, denn die Herausforderung ist doch, wie lebst du denn sonst mit den unerfüllten Bedürfnissen, wo Menschen dir nicht geben, was du meinst zu brauchen? Das muss ja gar nicht immer böse gemeint sein. Vielleicht kann der andere es nicht. Vielleicht will er es auch einfach nicht. Vielleicht kann er nicht, weil er keine Kraft hat oder weil er etwas anderes von dir braucht. Aber wie leben wir damit? Was streben wir an? Was ist unsere Erwartung an andere? Das ist mal die Ausgangsfrage, mit der wir unser Leben betrachten können. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die schon immer und zu jeder Zeit auch gegolten hat und wo doch die Gemeinde Jesu einen Unterschied macht. Denn in eine ganz ähnliche Situation, wo Menschen voneinander enttäuscht waren, wo ihre Bedürfnisse nicht gestillt wurden und sie gesagt haben, da hat mich jemand gekränkt, da hat jemand mich nicht berücksichtigt, da fühle ich mich in meinem Selbstwert beleidigt. In so eine Situation spricht Paulus die Verse aus Philipper 2 hinein. Und er schreibt das Erstaunliche ab Vers 1 bis 4, sehen wir gleich, genau. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das klingt so ganz anders. Paulus sagt, Ihr lieben Philipper, das setzt sich voraus, dass ihr so miteinander umgeht. Dass ihr nicht nur auf euch selber achtet, dass ihr liebevoll und fürsorglich miteinander umgeht. Und ja, das wäre doch so schön. Das klingt doch so gut. Eng zusammenhalten, sich Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen, das wäre doch so klasse. Aber das ist doch so schwer. Wie macht man das? Das geht doch nicht einfach so, dass durchgängig der andere höher geachtet wird als man selbst, so schreibt Paulus das. Das ist doch unnormal. Das klingt zwar richtig gut, aber was Paulus hier erwartet, das ist doch zu viel. Das ist doch romantisierend. Das ist doch unmöglich. Und da merken wir, wie heimlich der Rhythmus dieser Welt in uns unterwegs ist. Wir wissen, ja, das wäre gut, was Paulus schreibt, aber wir drehen uns doch stärker um uns, um unsere Probleme. Ich hätte und bräuchte gerne dies oder das. Ich möchte selbst gut dastehen. Ich muss doch auf meine Bedürfnisse achten. Ich möchte doch das Beste für mich herausholen. Ich sehne mich nach Anerkennung, angesehen zu sein, wertgeschätzt zu werden, gesehen zu werden, gehört zu werden, wahrgenommen zu werden. Und ja, das fühlt sich auch so gut an. Und das ist auch wichtig, dass wir das bekommen und erleben. Aber doch steckt es ganz tief in uns drin. Und es wird dann problematisch oder noch viel problematischer, wenn es so weit geht, dass wir sagen, was ich brauche, das solltet ihr mir geben. Was ich brauche, das nehme ich mir auch zulasten des anderen. Und so stellt sich von diesen Versen her die Frage an uns, an dich und an mich, was würde es wohl für die letzte Woche bedeuten, wenn ich da hineinschauen würde und so gelebt hätte? Was wäre, wenn ich den anderen als wichtiger angesehen hätte als mich selbst? Wo hätte ich meine Bedürfnisse zurückstellen können? Was hätte sich dann geändert? Oder wo ist es mir auch gelungen? Was habe ich da erlebt? Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, dass die Selbstbezogenheit auf sich und die eigenen Bedürfnisse, dass das ein Kreislauf ist, aus dem es gar nicht einfach ist, rauszukommen. Das ist wirklich schwer. Punktuell vielleicht, ja. Gott sei Dank, da gibt es immer wieder die Situation, wo man sagt, oh, da habe ich es geschafft. Aber beständig? Durchgängig den anderen höher zu achten als sich selbst, das ist doch schwierig. Das scheint doch unrealistisch. Deshalb die Erkenntnis und der Punkt, wenn wir versuchen, diese ersten vier Verse aus uns zu leben, ohne die danach folgenden Verse zu beachten, ich glaube, dann werden wir ebenfalls Schiffbruch erleiden. Dann kommen wir um, weil wir das einfach nicht schaffen. Und so endet dieser Absatz und Paulus sagt dann in Vers 4, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Und dann das Entscheidende, es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das heißt, es hängt damit zusammen, so zu leben, sich ja tatsächlich seine Bedürfnisse dem anderen unterzuordnen, den anderen durchweg höher zu achten als sich selbst, weil wir auf Christus schauen und von ihm her leben. Und damit kommen wir dann zu den Versen 5 bis 11 und dem Schlüssel, wie uns ein solches Leben gelingen kann. Und diese Verse aus Philipper 2, Vers 5 bis 11, das sind wahrscheinlich die bekanntesten und die intensivsten Verse dieses ganzen Briefes. Die tragen den Titel, das ist der Christus-Hymnus, also eine Hymne, ein Lied, ein altes, traditionelles Lied auf Jesus Christus. Und das ist das Lied, das dem verbreiteten Lied unserer Zeit, dem Lied von Macht und Freiheit, dem Lied von Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und persönlichem Erfolg entgegensteht. Denn dieser Christus-Hymnus ist das neue Lied des Dienens. Es ist ein ganz anderes Lied und ich lese dazu die Verse 6 bis 8. Er, also Jesus Christus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und wir merken, das Prinzip von ich brauche und deshalb sollst du etwas für mich tun, das wird hier radikal gebrochen. Das war auch damals nicht normal, dass jemand so gelebt oder gehandelt hätte. Damals bei den Römern, da war es eher normal, dass man einer guten Tugend gefolgt ist, dass man tapfer war, mutig, treu, gerecht und bescheiden. Ja, dass man sogar Opferbereitschaft hatte für gute Dinge. Und das waren gute Sachen. Aber weder die Römer noch die Griechen kannten das, was wir hier lesen. Die Tugend der Demut. Und Demut ist tatsächlich, so schreiben es nichtchristliche Historiker, eine Erfindung der Christen. Das Ja zur Niedrigkeit, das Ja zur Schwäche, das Ja dazu, andere höher zu erachten als sich selbst, das finden wir nirgendwo sonst in dieser Welt als im christlichen Glauben. Da hat es seinen Ursprung, da kommt es her. Und dafür musste etwas Radikales passieren. Damals konnte man zwar sagen, ja, es gab Opferbereitschaft, ich opfere mich auf für mein Land, aber das hat man letztlich getan, damit man selbst Ehre bekommt, damit der eigene Name ganz oben steht auf dem Siegesdenkmal, wenn die Schlacht hoffentlich gewonnen wird. Es war kein "Ich gebe alles auf", damit andere aufblühen können. Das war unbekannt. Und damit die Tugend der Demut überhaupt in unsere Welt hineinkommt, musste Gott schon in seinem Sohn alles verlassen und freiwillig kommen in diese Welt. Das ist was völlig Neues. Jesus beginnt damit und er sagt: Obwohl ich folgendes Recht habe als Gott, entscheide ich mich dafür, nicht nach meinem Recht zu handeln, nicht nach meinem Stand zu handeln. Obwohl ich doch das Recht auf Unversehrtheit, Frieden und Anerkennung habe, entscheide ich mich nicht dafür, all das von euch Menschen einzufordern. Sondern Jesus singt dieses neue Lied: Ich entscheide mich dafür, zu dienen. Und wenn es eine Sache gibt, wie das Miteinander für Menschen in dieser Welt gelingen kann, von Menschen mit all unseren Unterschiedlichkeiten, mit all unseren Schwächen, Ecken und Kanten, dann ist es das hier. Aber es ist so schwer. Wenn wir anfangen und versuchen, das umzusetzen, dann merken wir, das gelingt nicht immer. Mal gelingt es, ja, aber es ist ein Rhythmus, der uns unbekannt ist, der nicht aus unserem Inneren herauskommt, der nicht unser Herzschlag ist, sondern den wir nur bei Jesus finden. Und so zeigt uns Jesus hier einen Weg, den könnte man nennen den Weg der Entleerung. Das Fachwort abgeleitet aus diesen Versen lautet Kenosis, die Selbstentleerung. Und das ist, was Jesus getan hat. Und Paulus sagt zu Beginn: Ihr wisst, was Jesus getan hat. Und wenn ihr an ihn glaubt und seht, was er getan hat, wie er sich entleert hat, als Gott alles aufgegeben hat und klein wurde als Mensch, dann ist das auch der Weg für euch. Das soll eure innere Einstellung sein. Und Jesus geht ja einen echt krassen Weg. Er ist nicht nur ein bisschen weniger egoistisch gewesen, hat so ein bisschen auf Dinge verzichtet. Und das haben wir als Gesellschaft ja inzwischen auch gut verstanden. Man merkt, ja, wir müssen tatsächlich auf Dinge verzichten, der Umwelt und anderen zuliebe. Ja, so ein bisschen weniger auf sich achten, das kennen wir schon ganz gut. Aber was Jesus macht, das ist noch viel radikaler. Das sind nicht nur so ein paar Punkte, wo er sagt, okay, da verzichte ich drauf, sondern es ist etwas völlig Neues. Er entleert sich selbst. Er wird nicht nur Mensch, sondern der Text geht ja weiter und wir lesen, er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus war gehorsam, nicht nur, dass er sich als Gott klein gemacht hat und Mensch wurde, sondern er ging bis in den Tod. Und nicht nur in einen friedlichen Tod, friedlich eingeschlafen im hohen und satten Lebensalter, sondern nein, er erniedrigte sich so weit, dass er den grausamen Tod am Kreuz auf sich nahm. Er hat alles aufgegeben, freiwillig, ohne dass er es musste, bis zu einer Grenze, die wir selbst kaum aushalten. Aber Paulus schreibt, das ist der Weg für euch. Und ja, da sagen wir vermutlich alle, das ist doch zu krass. Dass Jesus das getan hat, gut, das ist eine Sache. Aber ich kann mich nicht für die ganze Welt aufopfern, dann sterbe ich doch. Das erdrückt mich und das macht doch auch gar keinen Sinn. Bei Jesus, da hat es ja noch Sinn gemacht, aber bei mir, ich bin doch unbedeutend im Vergleich dazu. Und doch müssen wir etwas ganz Wichtiges beachten. Etwas, das ganz am Anfang dieses Liedes steht und was deutlich macht, dass es nicht nur erdrückend ist, was dieser Text sagt, sondern der Text fängt an mit den Versen: Er, der Gott in allem gleich war. Und das ist der Schlüssel. Weil Jesus ganz gleich war wie Gott, deshalb konnte er diesen Schritt gehen. Viele Bibelübersetzungen schreiben hier, obwohl er wie Gott war. Und da wird deutlich, was für ein Schritt es für Jesus war, dass er alles aufgegeben hat. Obwohl er Gott war, hat er alles hinter sich gelassen. Aber dieses Wort lässt sich auch mit weil übersetzen. Und ich glaube, das macht deutlich, wie Jesus diesen Schritt gehen konnte. Weil er weiß, wer er in Gott ist, kann er nicht anders, als sich herabzubeugen. Weil er Gott ist. Den Weg, den Jesus hier aufzeigt, das ist kein Weg der Schwäche, dass er damit gerungen hat und gekämpft hat, oh, ich muss alles hinter mir lassen, sondern er hat gesagt, nein, das ist Gottes Wesenszug, das ist sein Charakter. Es geht nicht darum, klein beizugeben und jedem Recht zu geben, vor Konflikten zu kuschen oder keinen Widerstand zu geben. Das ist nicht der Weg von Jesus, sondern der Weg von Jesus ist, sich bewusst zu sein, wer er ist und entsprechend dem Charakter Gottes zu leben und zu handeln. Jesus hat sehr wohl mit Leuten scharf diskutiert. Er hat auch gesagt, hey, Jünger, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Ich achte auf mich. Auch das hat Jesus vorgelebt. Es geht ja nicht darum, sich völlig zu verausgaben innerhalb kürzester Zeit. Wer ist als erster K.O.? Das ist nicht das Ziel von Christen. Jesus hat sich Auszeiten genommen. Jesus hat Feste gefeiert. Jesus hat das Leben gelebt. Aber sein ganzes Leben war dennoch von der Melodie geprägt, ich stehe im Dienst meines Vaters und ich lebe so, wie sein Wesen ist. Und deshalb gebe ich mich hin. Ich habe den anderen im Blick aus lauter Liebe und voller Demut. Und das ist, weil er war wie Gott. Und da merken wir, Gott ist so ganz anders, als wir es uns oft vorstellen. Gott ist nicht der, der fordert. Nicht der, der sich bedienen lässt, der gesagt hat, ich schaffe mir Menschen, damit sie mich bedienen. Der sich im himmlischen Palast gut gehen lässt, während es anderen schlecht geht. Sondern weil Jesus Gott ist, denkt er nicht an sich, sondern er gibt alles auf. Und deshalb gilt auch für uns, je mehr ich weiß, wer ich in Jesus Christus bin, desto besser kann ich diesem Weg des Dienens nachkommen. Jesus wusste, wer er ist. Er wusste um seine geliebte Identität, er wusste um die Sicherheit und Hoffnung, die ihm niemand nehmen kann. Und dann, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich dieses Wesen Gottes teile, dann muss ich mich nicht an Dinge dieser Welt festklammern. Weil ich weiß, wer ich bin, nur dann kann ich auf Privilegien und Rechte, nur dann kann ich auf die Erfüllung von Bedürfnissen ganz konkret verzichten und um seines Namens willen aufgeben. Und die Frage, die sich uns stellt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, lautet, ist mein Leben davon geprägt, dass ich andere höher achte als mich selbst? Bin ich wirklich bereit, anderen zu dienen? Noch etwas fällt auf in diesem Text. Sich zu entleeren, ist immer nur die Vorstufe, sich füllen zu lassen. Das kennen wir etwa von Trinkgefäßen, von einem Glas. Wenn man das austrinkt, dann ist es eigentlich doch dafür konzipiert, dass es wieder neu etwas aufnehmen kann. Dass es genutzt wird, dass es gefüllt werden kann. Und wenn Jesus sich entleert, dann weiß er, was dann passiert und wozu er sich entleert. Und trotzdem ist dieses Entleeren, das völlige Verzichten, schmerzhaft. Auf das eigene Bedürfnis und Recht. Und auch Jesus hat damit gerungen. Er hat gesagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich ordne mich dir unter. Und auch für uns ist es schmerzhaft, wenn wir verzichten auf unsere Rechte und Bedürfnisse. Vielleicht wurdest du von jemandem verletzt. Und trotzdem gehst du auf diese Person zu und sagst, hey, wir müssen das klären. Ich verzichte auf mein Recht, so lange zu warten, bis du endlich diesen Schritt machst. Ich verzichte auf mein Recht und das tut mir weh, weil ich weiß, eigentlich muss ich das nicht tun. Aber es ist ein Hände aufmachen, damit etwas hineingelegt werden kann. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist und zu dem Paulus uns auffordert, ihn auch zu gehen. Aber das kann ich eigentlich nur dann freiwillig tun und diesen Schritt gehen, wenn ich weiß, dass mich etwas aus diesem Schmerz, man könnte sagen, aus diesem Tod zurückholt. Und das zeigt uns dieser Text. Deshalb hat Gott ihn, also Jesus Christus, so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus hat sich ganz hingegeben. Bis in den Tod ist er gegangen. Aber dann hat Gott ihn erhöht, weil er unten war und sich eben ganz hingegeben hat. Ganz unten, im Tiefpunkt des Todes, da greift Gott ein. Und aus dem Tod am Kreuz wird Leben, ein Leben in Fülle und für viele. Gott greift ein mit seiner Stärke und mit seiner Macht. Und wir sagen als Menschen vielleicht, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das will ich auch nicht, weil wir so anders geprägt sind, weil unser Bedürfnis dem nicht entspricht, was der Weg des Dienens uns eigentlich abverlangt. Das Lied, auf sich selbst zu achten, das ist ganz stark in uns verankert. Aber wo sonst soll denn Gottes Kraft stark werden, als in einem Ich kann das nicht? Ich verzichte auf mein Recht, auf mein Bedürfnis und öffne meine Hände, ich lasse los. Aber dann, wenn wir das schaffen und tun, für den Moment, wenn unsere Hände leer sind, dann dürfen wir erleben, dass seine Kraft da hineinkommt. Und so finden wir in Jesus Christus und in der Botschaft seines Evangeliums beides. Wir finden die Fülle, die er uns schenkt, und das Vorbild des Dienstes. Aber um diesen Schritt zu gehen, da brauchen wir Gottes Kraft und seine unfassbar große Liebe. Daran muss unser Herz anknüpfen, daraus müssen wir schöpfen, sonst zerschellen wir an diesem Anspruch. Aber Gott will Stück für Stück an uns arbeiten und das ist ein lebenslanger Prozess, der ist nie abgeschlossen. Ich komme zu einem letzten Punkt und ihr erinnert euch an den Anfang, an den Mythos der Sirenen. Und ja, man könnte sagen, Christus ist ein ähnliches Bild für uns. Um den Sirenen dieser Zeit zu widerstehen, da dürfen wir uns an Jesus Christus festklammern, uns an ihn halten, wie die Mannschaft von Odysseus sich an den Mast gefesselt hat. Aber dann sind wir ja trotzdem weiterhin diesen Sirenen ausgeliefert und würden unter ihren Klängen leiden. Wir können ihnen wenig oder eigentlich gar nichts Wirkmächtiges entgegenstellen. Und so gibt es noch einen zweiten Mythos, nicht von Odysseus, sondern von Jason. Jason war mit seiner Heldentruppe auf dem Schiff unterwegs. Sie begegnen gleich den Sirenen und sie denken, gleich ist es vorbei. Da sind wir doch machtlos ausgeliefert. Aber Jason war auch sehr clever und hatte eine Idee. Er sagte, wir fahren zu den Sirenen, aber ich habe vorher schon daran gedacht. Ich habe jemanden mit dabei. Hinten am Bug des Schiffes, da haben wir unsere Geheimwaffe. Und zwar Orpheus. Orpheus war nach diesem Mythos der begnadetste Musiker, den es jemals gegeben hat. Orpheus konnte auf der Harfe spielen und singen und dann hat der Regen aufgehört zu regnen. Und als die Sirenen tatsächlich anfingen zu singen und alle zu sich zu ziehen in ihren Bann, da beginnt Orpheus auf seiner Harfe. Und sein Lied war so schön, es war so wohltuend und so befreiend, dass die Melodie der Sirenen weggetrieben wird und die Mannschaft von Jason nicht angegriffen hat. Und ich glaube, das ist das Bild, das wir brauchen, wenn es darum geht, wie begegnen wir der selbstzentrierten Melodie unserer Zeit, die so viel kaputt macht, mit der wir ständig konfrontiert sind. Wir brauchen ein Lied, das über diese Welt hinausgeht. Ein Lied, das am Ende über allem steht und von dem wir in diesem Text lesen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist das Lied. Jesus Christus ist der Herr. Er wird am Ende triumphieren. Nicht die Werte dieser Welt, nicht Rechthaberei oder Egoismus, nicht Stolz oder Macht, auch nicht die Machthaber dieser Welt, die mit Gewalt und Krieg versuchen, ihre Ziele durchzusetzen. Die werden alle nicht triumphieren, sondern am Ende steht Jesus. Er hat den Himmel verlassen, er hat alles aufgegeben, damit wir Vergebung und Versöhnung mit Gott haben können. Weil du ihm wichtig bist, wichtiger als sein eigenes Leben und Wohlergehen. Jesus ist gekommen, um zu dienen und deshalb gebührt ihm die Ehre und Anbetung. Und er steht über allem. Jesus ist der Herr. Das ist das Lied, das über allem steht und das Lied, das wir brauchen, um schon jetzt und in diesem Leben keinen Schiffbruch und keiner falschen Melodie zu folgen. Und so wollen wir in den nächsten Liedern diesen Jesus gemeinsam ehren und ihn anbeten.